habe schon ein bisschen zittrige Knie nach diesem tollen Applaus. Ich musste fast ein bisschen weinen. Danke ganz herzlich für diese Einladung, dass ich am Pfingstmorgen hier sein darf. Ist doch, danke Jesus. Und wir wollen den Heiligen Geist willkommen heißen und sagen, du bist so willkommen, Heiliger Geist. Wir sehnen uns nach dir und darum sind wir hier. Wir möchten nicht nur mehr von dir, sondern wir möchten, dass wir überschwemmt werden in unseren Ländern. Wir möchten, dass du kommst und dass du wirklich die Erde bedeckst mit dieser Herrlichkeit deiner Präsenz. Wir preisen dich, Heiliger Geist, dass wir hier Wartende sind. Du bist nicht zu Ende, auch nicht mit uns, sondern wir sind Wartende. Wartende heute auch auf dich. Und wir sind gespannt, was du noch alles in deinem Köcher hast. Preisen dich dafür. Amen. Amen. Ja, es ist so ein Geheimnis mit diesem Wind Gottes. Er weht, wo er will und er macht, was er will. Man kann ihn einfach nicht einfangen, man kann ihn nicht kontrollieren, man kann nicht einfach sagen, da und da und da, sondern es ist dieser Wind Gottes, der das Herz Gottes bringt. Und das ist immer größer und mehr und feiner und zarter, stärker, intensiver, als wir je denken würden. Und eines ist sicher, er will uns von Herrlichkeit zu Herrlichkeit führen. Und da möchte ich gerade einen Vers am Anfang lesen. Aus 2. Korinther 3, Vers 17 und 18. Da heißt es, der Herr ist der Geist. Wo aber der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Nun aber schauen wir alle mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn wie in einem Spiegel. Und wir werden verklärt in sein Bild von einer Herrlichkeit zur anderen von dem Herrn, der Geist ist. Da muss ich euch eine kleine Geschichte erzählen zuerst. Diese Geschichte hat in den Moravian Falls stattgefunden. Das ist so ein kleines Nest in den Bergen von North Carolina. Und da ziehen wir uns manchmal zurück, um einfach zu warten. So wie wir das jetzt tun. Ihr habt euch ja auch zurückgezogen. Seid hierher gekommen, weil da ein Hunger und ein Durst ist nach diesem Herrn. Und da ging ich spazieren. Es war am Yom Kippur-Tag. Und bin da den Berg raufgelaufen. Es war völlig windstill, schönes Wetter. Und plötzlich kam von hinten ein Wirbelwind mit lautem Getöse. Kam von hinten, hat diese Blätter, die am Boden waren, und den Staub, der am Boden war, aufgewirbelt und war richtig hinter mir her und hat mich den Berg raufgestoßen. Und nachher war es wieder windstill, wie wenn nichts geschehen wäre. Und ich habe diese Stimme aus diesem Wind gehört. The wind is after you. Der Wind ist hinter euch her. Der Wind des Geistes ist hinter uns her. Hallo? ist hinter uns her. Er will uns wirklich von einer Herrlichkeit zur anderen bringen. Es ist wirklich so, dass es sein Wunsch ist. Es ist Gottes Wunsch, uns mehr zu lieben. Es ist Gottes Wunsch, uns näher zu ziehen. Es liegt auf dem Herzen, dass wir ihn besser kennenlernen. Er hat das im Himmel beschlossen. Und ich sage euch, er hat im Moment alles in Bewegung gesetzt, dass wir es checken. Darum ist er hinter uns her. Als ich das gehört habe, hat es mich sehr beschäftigt. Und ich habe natürlich gefragt, was soll das jetzt? Und das Erste, was der Herr mir gesagt hat, ist, ich bin hinter euch her, um euch zu positionieren. Ich will euch in Position bringen. Ich will euch dahin bringen, immer zum nächsten Schritt, wo ihr mich erfahren könnt und meine Liebe, meine Güte, mein Tun so verinnerlichen könnt, damit ich euch meine Kraft und meine Präsenz anvertrauen kann, damit ihr sie weitergeben könnt. Er hat ja auch Jesus positioniert. Nach seiner Taufe heißt es, der Geist Gottes hat Jesus in die Wüste geführt und hat ihn positioniert. Zu was? Zu einer Begegnung mit dem Teufel. Er wurde soeben erfüllt mit dem Geist. Er hat ein gewaltiges Erlebnis, müsst ihr euch das mal vorstellen. Den Himmel offen. Er hat die Stimme des Vaters gehört, seines Vaters, den er so geliebt hat. Und er hat diese Präsenz des Geistes gemerkt, die auf ihn kommt wie eine Taube. Und von dieser Herrlichkeit, die er da gerade erlebt hat, hat ihn der Geist in diese Wüste geführt, zu dieser Begegnung. Kommt euch das bekannt vor? Mir auch. Also, kaum ist man in einer Herrlichkeit mit dem Herrn drin, hat so einen Abend erlebt wie gestern oder kommt von einer Konferenz nach Hause, ist ganz erfüllt und dann wird's Montag. Und Jesus hat da eine Zeit erlebt, wo sein Herz nochmal in dieser Begegnung nicht nur geprüft, sondern auch verändert wurde. Und als er herausgekommen ist aus dieser Wüstenzeit, da heißt es, er ging in der Kraft des Heiligen Geistes in diesen nächsten Zeitabschnitt. Er war nicht mehr derselbe. Er wurde angetan. Er hat einen nächsten Mantel bekommen, um diese nächsten Schritte zu tun. Und dann hat er begonnen, Zeichen und Wunder zu tun und das Königreich zu demonstrieren. Bei uns geht das auch so. Es geht bei uns auch von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Ich sage dem gerne, es geht von Herrlichkeit Tsunami-Herrlichkeit. Diese Zu-Phasen von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, die gilt es zu gestalten. Und Jesus will uns dahin bringen, dass wir lernen, dass eben in diesen Zu-Phasen genauso seine Herrlichkeit ist. Vielleicht bist du gerade in so einer Zu-Phase und empfindest gar nicht, dass das alles so herrlich ist. Aber ich sage dir, da drin, mitten im Sturm, da drin, da ist die Herrlichkeit Gottes zu finden. Ich denke manchmal, bei Petrus war es so, ich fahre gerade ein bisschen weiter, da wo Martin gestern aufgehört hat mit dieser Geschichte, da war es ja so, dass Petrus diese Chance bekommen hat, das ist das Herz Gottes, dass er noch einmal antworten durfte, liebst du mich? Und mich berührt Jesus immer wieder neu. Wir haben das gestern gehört, wie er immer wieder uns sein liebendes Herz zuwendet. Und er stellt so gerne Fragen, habt ihr das auch gemerkt? Irgendwie liebt er Fragen. Ich glaube, dann müssen wir immer die Ohren spitzen, wenn er Fragen stellt. Aber dann, als er diese Liebesfragen beantwortet hat, der Petrus, da sagt Jesus zu ihm, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, als du jünger warst, gürtetest du dich selbst und gingst, wohin du wolltest. Wenn du aber alt wirst, wirst du deine Hände ausstrecken und ein anderer wird dich gürten und führen, wo du nicht hin willst. Das sagt er aber, um anzuzeigen, mit welchem Tod er Gott preisen, wir können auch sagen, verherrlichen würde. Der andere, der ihn führt, das ist eben der Heilige Geist. Wir haben den anderen, der andere, der Heilige Geist, diese Person, die uns nimmt und führt dahin, wo wir nicht wollen. Und das ist eine Positionierung des Herrn. Er will uns wirklich positionieren in und wachsen lassen, dass wir Menschen werden, die wirklich geführt sind von ihm. Das ist ein großer Unterschied, ob wir einfach machen ein bisschen, was wir denken, oder was alle machen, oder ob wir zu solchen werden, die geführt sind, auch dahin, wo wir es nicht wählen würden. Ich glaube, das ist das, was Gott im Moment, zumindest hier in Europa, sehr drum wirbt. Er sagt, darf ich euch zur Reife führen? Darf ich euch weiterziehen, so wie den Petrus? Das ist ja dann weitergegangen. Er hat Jesus demonstriert, er hat es ihm nachgemacht, haben wir gestern gehört. Hat es ausprobiert, hat den Mut gehabt. Aber er ließ sich auch führen. Die Historiker sagen, in diesen Tod hinein des Märtyriums. Und wenn wir uns in die Reife führen lassen, heißt das, dass wir weniger werden und er mehr. Ihr kennt ja die Heidi Baker mit diesen schönen Geschichten, etwas weniger und etwas mehr. Etwas weniger und etwas mehr. Willst du reif werden? Wir möchten alle die Kraft, möchten die Präsenz. Aber die Frage, die Jesus uns stellt, ist, willst du erwachsen werden oder muss ich dir bis zum Schluss den Schoppen geben? darf ich dich führen in Positionen hinein, in Begebenheiten hinein, wo du eigentlich nicht so ganz weißt, wie es geht. Darf ich dich dahin führen, wo du wirklich abhängig bist? Darf ich das? Diese Frage musst du für dich beantworten. Es ist dein Werben. Wisst ihr, bei Hagar, die von Abraham zusammen mit ihrem Sohn Ismael in die Wüste geschickt wurde, da finde ich etwas sehr, sehr Interessantes. Die hatte als Magd gelebt mit Abraham und gedacht, da bleibt sie jetzt immer. Sie war ja eigentlich die erste Frau und wurde weggeschickt in die Wüste. Einfach weg. Und dann, als sie so in der Wüste war, wusste sie nicht mehr weiter. Auch wieder in der Wüste. Und dann hat sie ihren Knaben genommen, sie konnte es nicht mehr sehen. Sie hat alles Wasser getrunken und sie hatte nichts mehr. Und hat gemerkt, jetzt stirbt er langsam. Und hat ihn weggeworfen und hat sich selber niedergesetzt. Und hat getrauert. Und dann heißt es, dann kam ein Engel vom Himmel und hat ihr Hoffnung gegeben. Und hat ihr nochmal ihren Auftrag in Erinnerung gerufen und gesagt, dein Sohn wird ein großes Volk werden. Und dann, als das geschehen ist in ihrem Herzen, als sie einen Kontakt hatte mit Gott durch diesen Engel, da ist ihr Herz wieder aufgegangen und plötzlich sah sie eine Wasserquelle. Ich nehme an, die war schon vorher dort, oder? Aber sie hat sie nicht gesehen. Sie hatte keine Augen. So ist es manchmal mit uns. Wir brauchen neue Augen. Augen des Herzens. Und wir brauchen es, dass Gott uns ermutigen darf. Wir brauchen es, dass er uns an diese Momente führen darf, wo wir mit unserem Latein am Ende sind. Und das sind wir nicht gerne. Oder? Sondern wir haben es lieber im Griff. Wir wissen, wie es geht. Und er sagt, aber ich bin da am stärksten. Wenn du in einer solchen Situation bist jetzt, dann ist sie da, damit die Herrlichkeit Gottes da hineinkommen kann. Und du darfst erwarten, dass in dieser Situation er kommt. Ich weiß nicht, wie er kommt. Bei mir kommt er manchmal durch Träume. Als ich noch die Schleife geleitet habe, war ich einmal so verzweifelt. Wir hatten Finanznöte und Verschiedenes im Ministry war, naja, ist ja nicht immer alles geradeaus, oder? Also bei euch vielleicht schon, aber bei uns nicht. Wir haben vieles nicht auf die Reihe gebracht. Vor allem habe ich es nicht auf die Reihe gebracht. Und ich habe zu Jesus gesagt, also Jesus, ich weiß einfach nicht mehr weiter. Kapitulation. Das tönt jetzt zwar lustig, aber ich weiß, dass das ja Dinge mit sich bringt. Das ist, wenn es im Magen so langsam den zusammenzieht. Das ist, wenn man nicht mehr schlafen kann. Die Leute nennen das, die Ärzte heute, Burnout-Symptome. ich habe zu Gott geschrien und gesagt, Herr, zeig mir einen Weg. Hatte ich einen Traum. Und in diesem Traum war ich in einem riesigen Schiff drin. Und in diesem Schiff drin, da war ich zu unterst. Und es hat bis zu unterst hinein geregnet und es war ein Riesensturm. Und dann sah ich, wie in diesem, an diesem Schiffsrand plötzlich eine Kanzel herauswuchs. Und da kamen in diese Kanzel ein Freund nach dem anderen, meiner Prophetenfreunde, und haben gesagt, geh einfach weiter, hab keine Angst, geh einfach durch. Das war die ganze Botschaft. Dann kam der Nächste und hat dasselbe gesagt. Geh einfach weiter, hab keine Angst, bleib, steh und geh. Fertig, dann kam der Nächste. Und dann war der Traum fertig. War das eine Ermutigung? Gewaltig, hat sich die Situation geändert? Überhaupt nicht. Aber der Heilige Geist liebt es eben, dass er zieht und lockt und uns positioniert. Er hat durch diese Freunde im Traum zu mir gesprochen und gesagt, es ist genau richtig. Jetzt bleibst du da im Regen stehen. Gut, weiter durchhalten. Im Vertrauen auf. Vielleicht hast du manchmal so Träume. Höre und frage den Herrn, was meinst du? Ich bitte gerade jetzt, Herr Jesus. Ich bitte gerade jetzt, dass wir fähig werden und empfänglich werden, unsere Träume wahrzunehmen. Ich bitte gerade jetzt, Herr Jesus, deinem Namen, dass wir fähig werden, dich zu hören, wenn du zu uns durch Träume sprichst. Amen. Wisst ihr, diese Kunst zu sehen, die gilt es zu erlernen. Die Kunst zu sehen entsteht, wenn wir unsere Augen geweitet bekommen vom Herrn. Wenn unsere Augen geschärft werden. Nicht die natürlichen Augen, die auch, die werden dann auch besser. Das stimmt. Kürzlich war ich beim Optiker und hat er gesagt, Sie sind aber eine komische. Also, Sie sollten jetzt schlechter sehen. In Ihrem Alter. Da habe ich gedacht, ja, wieso eigentlich? Ich meine, nur weil das immer so ist, dass es so ablaufen muss, dass wir im Alter schlechter sehen. Hallo? Wieso eigentlich? Ich glaube, wir werden immer jünger. Nicht mit Cremen. Ich meine nicht das. Sondern etwas in uns wird jünger. Ich kenne keinen jüngeren Mann als mein Mann. Und der ist 81. Viele, die ihn kennen, würden das bestätigen, einfach weil der ist dran hinter dem Geist Gottes her und der Geist ist hinter ihm her. Kann ich euch sagen, treibt ihn am Morgen um 4 aus dem Bett und solche Dinge. Er könnte es ja jetzt etwas ruhiger nehmen. Aber der Herr macht uns jung. Der Herr ist es. Und wir müssen doch nicht immer alles einfach so hinnehmen. Hallo? Oh. Du kannst dir jetzt überlegen, wie alt ich bin. Ich sag's dir, ich habe gar keine Hemmungen. Ich werde 66. Ja? Und ich glaube einfach, dass der Herr Jesus sich freut, wenn er diesen Kontakt mit uns immer wieder schaffen kann und uns weiterbringen kann. Ich habe dann zu diesem Optiker gesagt, ich habe halt ein Geheimnis. Naja, das gibt gute Gespräche. Aber eigentlich wollte ich jetzt ja erzählen, gar nicht vom Optiker, sondern von unserer Sehschärfe. Wir haben nicht nur die natürlichen Sinne, nicht nur die Augen, die Ohren, die Nasen, den Mund und den Tastsinn, sondern diese fünf Sinne, die gibt es auch im Geist. Wir können im Geist sehen, im Geist hören, im Geist riechen, im Geist schmecken und im Geist fühlen. Am liebsten würde ich jetzt eine kleine Übung machen. Ich glaube, die machen wir. Also, jetzt machst du einfach mal deine Augen zu und entspannst dich. Wir lernen das ja hier in der Vineyard, kann man zurücklehnen. Gut. Und jetzt schließt du die Augen und den Mund. Und jetzt sag mal deinen Namen. Schnupst, ohne zu sagen. Mit geschlossenem Mund, sag mal deinen Namen. Gut, fertig. Hast du ihn gehört? Ja, wie hast du den gehört? Mit den Ohren? Nicht, oder? Du hast ihn im Geist gehört. Ist doch klar. Schließ nochmal die Augen. Entspannen. Du kannst es nicht falsch machen. Es ist so bubbly einfach. Kann man nichts falsch machen. Stell dir mal deine Küche vor. Der Martin muss sie in Berlin vorstellen. Siehst du deine Küche? Siehst du sie? Ich meine, ja, das sind deine inneren Augen. Kannst du mal sehen, wo du in der Küche stehst? Wer hat gerade was gekocht? Gibt's solche? Aha, gut. Wer hat gerade vor einem Küchenschrank gestanden und was rausgenommen? Aha, noch mehr, gut. Schön, oder? So funktionieren wir. Wir denken immer, es sei furchtbar kompliziert. Im Geist etwas zu sehen und wahrzunehmen. Dabei ist es wirklich bubli einfach, dass jedes Kind es kann. Und da ist es auch. Darum will uns Gott im Geist positionieren. Dass wir Menschen werden, die nicht mehr von unserer Seele her leben, von unseren Gefühlen her gesteuert oder wie wir es gehört haben, dass einfach unser Verstand uns steuert oder unsere Not uns steuert oder einfach unser Wille uns steuert, sondern dass die Steuerung durch den Geist Gottes geschieht. Das Leiten. Aber das können wir nur, wenn wir eben Augen, Ohren, riechen, schmecken und tasten bekommen. Wir müssen jetzt hier weiterfahren. Das ist jetzt ja nicht ein Prophetie-Seminar. Aber es ist spannend. Sehr spannend. Wir haben gestern von der Erneuerung der Gedanken gehört und darum will ich jetzt nicht so viel sagen, aber ich möchte einige praktische Dinge noch nennen, wie wir mit dieser Gegenwart des Herrn in jeder Situation heute im Alltag am Montag leben können. Was hilft uns dazu. Und etwas ist natürlich diese Gedankenerneuerung, weil Hirnforscher haben herausgefunden, dass es wirklich so ist, dass das, was wir denken, hat einen bestimmenden Einfluss auf unser Reden, auf unser Handeln, auf unser Wohlbefinden und auf die Gestaltung unserer Zukunft. Es ist nicht egal, wie unser Gedankenleben aussieht. Und man hat auch herausgefunden, dass es möglich ist, dass sich das Hirn erneuert. Da können also neue Kanäle gebaut werden von rechts nach links und von links nach rechts. Caroline Leaf, das Dr. Caroline Leaf ist eine amerikanische Ärztin, die sehr viel darüber geforscht und geschrieben hat. Und sie bestätigt etwas, was in der Bibel auch steht. Bitternis macht unsere Lebensenergie kaputt. Die Bibel sagt dem bittere Wurzeln. Wenn sie in uns aufwachsen, machen uns kaputt. Und ich glaube, diese bitteren Wurzeln, an die müssen wir ran. Ich möchte nur ein Beispiel einfach nennen in dieser Gedankenerneuerung. Schreib mal auf, das kannst du jetzt schnell oder du kannst es zu Hause tun. Aber was beschäftigt dich ständig in deinen Gedanken? Was ist es? Um was drehst du dich immer? Und du wirst merken, ist das etwas, was mich ständig in Sorge sein lässt, in Angst sein lässt, in Zukunftsangst? Haben wir Schweizer ausgeprägt? Wir sind das bestversicherte Volk. Aber nicht mit diesem Himmelserbe versichert, sondern mit Versicherungen, die wir abschließen. Oder sind deine Gedanken damit beschäftigt, dass du immer rausfinden musst, dass du gut dastehst? Oder dass du Erfolg hast? Ich habe sehr viel selber profitiert von dem, dass ich begonnen habe, meinen Geist zu segnen mit den Zusagen Gottes. Das ist so eine tägliche kleine Übung. Anstatt, dass wir darüber nachstudieren, was alles an Sorge und Herumdenken ist, dass wir beginnen, unseren Geist, der erneuert ist durch den Heiligen Geist, dass wir beginnen, unseren Geist zu segnen und zu stärken mit dem, was Gott sagt. Du kannst dich segnen. Bevor du zum Segen wirst, musst du ja wissen, dass du gesegnet bist. Und du darfst dich selber segnen. Wenn du einen Partner oder einen Gebetspartner hast, dann kannst du den, natürlich kann man sich gegenseitig segnen und das Gute zusprechen, Gottes Verheißungen zusprechen. Also Gedankenerneuerung ist ein fortschreitender Prozess. Und gestern haben wir gehört, dass wir erneuert sind in unseren Gedanken, wenn wir das Unmögliche erwarten, hat Bill gesagt. Wenn das Unmögliche plötzlich möglich wird. Und etwas wird, wo Gott eben so groß geworden ist in uns, dass wir ihm alles zutrauen. Das hat etwas mit dem zu tun, wie groß ist dein Gott? Wie groß darf er überhaupt sein? Darf er wirklich alles haben? Darf er wirklich kommen in diese Täler? Jetzt möchte ich noch von etwas sprechen, was man einüben kann. Und wo ich auch glaube, ich rede etwas zu uns Schweizern, Europäern, Deutschen, Österreichern, dass es sehr wichtig ist. Und das ist die Dankbarkeit. Jedes Mal, wenn ich wieder nach Hause komme vom Ausland, merke ich, dass wir wirklich irgendwie zickig und meckerig geworden sind. Menschen, die in einem so schönen Land leben, Menschen, die so viel bekommen haben, auch an Reichtum, und dass wir denen, die wieder rausgehen und reinkommen, auch so gehen, dass wir merken, wir haben etwas verloren an Freundlichkeit, an Zuwendung. Wir waren einmal bekannt als freundliches Volk, wo man gerne Ferien macht. Jetzt gehen wir nach Österreich. Nicht nur wegen dem Euro. Ich glaube, wir haben verlernt zu danken. Wir haben verlernt, von wem das alles kommt. Und ich rufe hier auf zu einem Umdenken. Ich rufe hier auf zu einer Disziplin im Geist, die dazugehört, wenn wir Menschen werden wollen, die diese Taube behalten wollen, wie der Bilder sagt, oder diese Präsenz des Geistes behalten wollen, wenn wir diesen Jesus und das Gespräch mit ihm in uns behalten wollen. Und wenn wir dieses Wissen um das Wohlgefallen des Vaters behalten wollen, dann brauchen wir diese Disziplinen. Und eine davon ist die Dankbarkeit. Habt ihr gewusst, dass Dankbarkeit den Himmel öffnet? Wir gehen mit Dank in den Himmel. Da öffnen sich die Tore des Himmels. Das kommt im Fall nicht von mir. Das steht im Psalm 100. Kann man nachschauen. Und mich freut das so, dass wir das einüben können. Danken erweitert unseren Blick. Danken gibt uns eine Zukunft. Danken schärft das Sehvermögen. Wenn du sehen willst im Geist, beginn mal zu danken. Ich sage euch gleich warum. Ich werde noch Beweise antreten. Sonst glauben wir es nicht, es ist zu einfach. Ist ja einfach, Dankbarkeit einüben, oder? Diese Geschichte von Lukas 17 ist eine tolle Geschichte. Da macht 17, Vers 18. Da kommt Jesus und es sind diese 10 Aussätzigen. Und dann heilt Jesus 10 Aussätzige. Das wäre bei uns AIDS. Das wäre bei uns eine dieser Krankheiten, die noch nicht heilbar ist von der Medizin. Und dann trudeln die weg. Sie sind ja geheilt. Und einer merkt, dass er geheilt ist. Sie sind zwar alle geheilt, aber einer merkt, dass er geheilt ist. Und er geht zurück und beginnt zu danken und zu jubeln. Zu jubeln. Beginnt diesem Gott zu danken. Und ich sage gleich, für was hast du zu danken? Gibt es überhaupt was, was dich einfällt, das dir einfällt? Ich kenne Leute, wenn ich die Frage, schreib mal auf, was du zum Danken hast, dann sagen sie gar nichts. Nichts? Ja, vielleicht gehörst du nicht zu denen, aber ich bin auch schon vor einem Papier gestanden und habe gedacht, ja, was ist das jetzt genau? Ich muss manchmal sogar meine stille Zeitbücher wieder hervornehmen und sagen, Herr, ich lasse mir das nicht rauben. Du hast zu mir so viel mal gesprochen, hast mich so gesegnet und jetzt beginne ich eine Dankesrunde. Das kannst du auch machen. Das ist ganz einfach. Na also, einer kam zurück und hat gedankt. Und diese Geschichte berührt mich sehr, weil das ist ja eigentlich das Geheimnis. Durch diesen Dank geschieht eigentlich, dass sie diese Herzen dieses Geheilten verbinden mit Jesus. Er kommt in Kontakt mit Jesus. Danken bringt uns in Kontakt mit dem Vater. Das hat Jesus uns vorgelebt. Da kommt eine völlig andere Dimension in das Leben von dem, der zurückkommt und dankt. Weil er diese Gottesbegegnung hat. Mich berührt das tief. Es kommt mir manchmal vor, wie mit dem Heiligen Geist. Wisst ihr, wir holen beim Heiligen Geist die Gaben ab und wir machen dann eben die Kranken gesund und wir holen, dass wir wissen, wie wir was managen und wie wir umgehen müssen mit den Leuten und. Aber wir kommen nicht zurück und danken. Wann hast du das letzte Mal gedankt? Für das Gelingen. Und dieses Danken, das fördert das Vertrauen in Gott und gleichzeitig das Vertrauen Gottes zu uns. Es ist wie etwas, was sich in uns bildet, wo Gott merkt, ich kann mich auf den verlassen. Der geht nicht einfach ab und macht dann wieder, was er selber will. Danken ist eine Form des Erinnerns. Jesus hat gesagt, als er das Brot nahm und den Kelch, hat er dem Vater gedankt. Gedankt. Du kannst jeden Tag Abendmahl feiern, kannst dem Vater danken und deinen Tag beginnen und sagen, ich will ihn in Dankbarkeit leben. Ich bete, dass diese Samen tief fallen, der Disziplin. Der Heilige Geist ist auch ein Geist der Disziplin und er wird dich erinnern. Wisst ihr, danken gibt Wunder. Ich meine, beim Lazarus hat Gott gesagt, Jesus gesagt, ich danke dir, Vater, dass du mich erhört hast. Und dann hat er den Toten rausgerufen. Bei der Speisung der 5000, ich danke dir, Vater, für diese 5 Brötchen und 2 Fische. Und dann geschah das Wunder der Vermehrung. Das können wir auch nachmachen. Wenn Jesus gedankt hat dem Vater, wie viel mehr haben wir zu danken? Und wisst ihr, in diesem Danken liegt etwas anderes, was wir alle wollen. Die Freude am Leben. Das ist wie ein Geheimnis. Im Danken liegt diese Freude verborgen. Eucharistia ist aus 2 Worten zusammengesetzt. Gnade, Gnade, Charis und Freude. Freude. Und mir kommt es manchmal vor, als sei in dieser Dankbarkeit die Freude da. Die Freude an ihm, es ist diese Freude, die uns durchträgt, dass wir in diesen Tsunami-Phasen, in diesen Zu-Phasen, wo uns scheint, die Herrlichkeit ist überhaupt nicht da, dass wir da sagen können, und ich danke dir, Vater. Ich danke dir. Ich weiß, dass diese Freude an dir, und das kennt ihr jetzt, meine Stärke ist. Das gilt es zu pflegen. Das ist nicht ein frommer Spruch. Sondern es ist diese Pflege im Umgang mit Jesus. Noch zum Schluss ein Wort für uns zum dem, was ich glaube, tief glaube, was Gott mit uns machen will hier. Er will, dass wir lernen, loszulassen. Das ist das eine. Loslassen bringt Raum. Wir haben jetzt schon verschiedentlich gehört, zum Beispiel, dass wir Besitz weitergeben. Lebensmittel. Kürzlich hat mein Sohn und meine Schwiegertochter ein Auto verschenkt. Ich weiß noch, als ich mich das erste Mal so geärgert habe, ich habe Gary eine neue Krawatte geschenkt. Eine ganz schöne. Und das war so auf einen schönen, speziellen Geburtstag. Eine seidene, also mit Liebe ausgewählt. Und dann sind wir irgendwo hingefahren und er hat gepredigt und plötzlich hat er unterbrochen, hat seine Krawatte ausgezogen und hat die jemandem geschenkt. Und ich habe innerlich gedacht, aber die war doch von mir. Und dann kommt eben die Gedankenerneuerung. Die wird sehr praktisch, ich sag's euch. Was kommt dann? Kommt dann dieser Ärger, dass er jetzt meine Krawatte verschenkt hat, die ich ihm eben erst gegeben habe und dann war sie noch aus Seide? Oder kommt dann wirklich, dass ich mit seinen Augen beginne zu sehen, was das jetzt bedeutet, dass die Person diese Krawatte bekommen hat? Und dann habe ich dieselbe Gottesbegegnung auch. Es gibt vieles, was es loszulassen gibt. Was willst du loslassen, dass Raum kommt? Gott will, dass wir ein Portal werden. Klaus hat gesagt, ihr seid das lebendige Tabernakel, Bruder Klaus. Ich glaube, dass Gott zu mir von einem Portal gesprochen hat. Das bedeutet dasselbe, dass wir Menschen werden, aber auch Nationen, wo diese Leiter aufgestellt wird, die Jesus heißt. Und die Engel gehen rauf und runter. Und wir werden offen und bereit, eben in Gottes Zeitplan zu stehen. Ich glaube, wir sind etwas aufgefordert, in Gottes Zeitplan zu kommen. Die Positionierung, dass wir nicht mehr unsere Zeit leben, sondern seine Zeit. Seine Zeit ist manchmal eine andere. Lebst du in dieser Zeit, die Gott jetzt hat für dich? Oder lebst du noch gestern oder schon in der Zukunft? Oder darf er dich auch dahin bringen, wo er dich jetzt will? Der Wind ist hinter uns her. Ich möchte noch beten. Und wenn du willst, dass der Heilige Geist hinter dir her sein darf und dass du so ein Portal willst. Oder wenn du willst, dass du dieses Gefäß der Dankbarkeit und der Freude wirst, dann darfst du aufstehen. Und lieber Heiliger Geist, wir laden dich ein, komm, tue du dein Werk. du darfst. Vielleicht sagst du ihm, dass er darf. Du darfst. Du darfst mit mir die nächste Herrlichkeit. Du darfst mit mir die nächste Etappe. Du darfst mich verwandeln. Du darfst. Gibt es solche, die bringen ihm die Undankbarkeit? Die unmöglichen Situationen. Und ich bete, Vater, dass hier du gesehen wirst, dass du hineinkommst. Wir laden auch deine Engel ein, sie ihr Werk tun. Ich danke dir, Vater, dass du da tief gehst, dass wir einwilligen in diese Wege. Ich bete jetzt noch für diese Leute, die hier einen ganz tiefen Schmerz haben über diese Wege Gottes, die wie stecken geblieben sind in diesem Tsunami drin und wo es immer drumherum geht und wo es nicht weitergeht. Ich bitte dich, Heiliger Geist, dass du in diese Situationen jetzt hineinkommst. Und da ist diese Hand Gottes, kannst du ergreifen. Dieses Ja Gottes zu dir sagt, ich will dich weiterführen. Du sollst mich sehen, so wie es im Psalm 84 heißt. Wenn diejenigen, die Gott lieben, durch das dürre Tal ziehen, dann will ich es zum Quellgrund machen. Zum Quellgrund. Und Frühregen hüllt es in Segen. Sie gehen von einer Kraft zur anderen und schauen den wahren Gott in Zion. Und ich segne dich, dass du in dieser Situation jetzt Gott siehst. Und dass du siehst, wo der Ausweg ist, diese Tür. Sie heißt Jesus. Wirf dich ihm in die Arme und er wird dich rausführen. Im Namen Jesu Christi. Amen.